NDR Info. Norddeutschland.
Mit Jan Oppel, hallo. Am 23. Februar wählen wir einen neuen Bundestag. Nach dem Aus der Berliner Ampel muss es ja nun schneller gehen als gedacht. Der Wahlkampf wird vorgezogen und dementsprechend müssen die Parteien ihr Personal in Stellung bringen. Das hat heute auch die CDU in Mecklenburg-Vorpommern getan. Mit knapp 97% haben die Delegierten bei ihrer Versammlung in Rostock Philipp Amthor zum Spitzenkandidaten gewählt. Und Stefan Lubmann war dabei.
Händeschütteln, Schulterklopfen, Selfies, vor allem mit Mitgliedern der Jungen Union. Es ist ein Heimspiel für Philipp Amthor in der Rostocker Stadthalle. Die Delegierten stehen als eine Art Fanclub hinter ihm.
Er ist einfach gut. Er ist gut, geradeaus und geradlinig vor allen Dingen.
Philipp Amthor wird ein sehr guter Spitzenkandidat für die CDU Mecklenburg-Vorpommern sein. Er ist super vernetzt im Bund, ist einer der bekanntesten Politiker, ist immer für die Landespartei da und ist auch einmal ein sympathischer Typ.
Viel Lob gab es auch von ganz oben. Friedrich Merz, Kanzlerkandidat und CDU-Chef, schickte eine Videobotschaft von Berlin nach Rostock.
Mit Philipp Amthor haben Sie einen Landesgruppenvorsitzenden, der in Berlin ganz wesentlich an der Erneuerung der Partei in den letzten Jahren mitgearbeitet hat. Und deswegen an dieser Stelle, lieber Philipp, ein ganz herzliches Wort des Dankes für die gute Zusammenarbeit im Deutschen Bundestag.
Viel Rückenwind also für den 32-jährigen Amthor. Und den nutzte er für eine Wahlkampfrede unter dem Stichwort Politikwechsel. Der Staat müsse wieder funktionieren, auch in der Migration.
Migration ist kein Phänomen, das über uns kommt wie eine Naturgewalt, das man nicht steuern und das man nicht ändern kann. Dieser linke Irrglaube ist eine Kapitulation vor der Gestaltungsfähigkeit von Politik.
Und deshalb will Amthor auch die Zurückweisung von Menschen an der Grenze. Die CDU, so Amthor, die sei die Partei, die Deutschland nach vorne bringe. Und dafür gab es am Ende fast minutenlangen Beifall.
Und heute Vormittag hat mein Kollege Andreas Sperling mit Philipp Amthor gesprochen. Und er hat ihn gefragt, welches Signal denn jetzt von dieser Landesvertreterversammlung in Rostock ausgehen soll.
Sie sprechen es richtig an. Das Signal, das aus Rostock ausgehen soll, von der Landesvertreterversammlung der CDU, sind natürlich nicht nur Namen, sondern vor allem Inhalte. Und die große Überschrift des Regierungsprogramms von CDU und CSU und auch die große Überschrift der Regierungsprogrammatik der CDU in Mecklenburg-Vorpommern ist die Notwendigkeit eines Politikwechsels für Deutschland. Wir merken, die letzten 3 Jahre der Ampelregierung, jetzt das restliche Gegurke von Rot-Grün, das hat Deutschland geschadet. Das war nicht gut für unser Land und es braucht einen echten Politikwechsel. Deutschland muss wieder nach vorne kommen und dafür schlagen wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor. Eine leistungsgerechtere Politik, einen zielgenaueren Sozialstaat, eine geordnetere Politik in der Migration und in der inneren Sicherheit und eine Politik, die die Gesellschaft nicht spaltet, sondern für ihren Zusammenhalt sorgt.
Sie sprechen von einer neuen Politik. Was ist denn dann das Alleinstellungsmerkmal, mit dem Sie bei den Menschen im Nordosten punkten wollen?
Da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten. Ich glaube, zentral ist für uns, dass wir eine Staatsreform brauchen. Der Staat ist zu sehr aufgebläht worden in den Strukturen in den letzten Jahren und das leider nicht mit Effizienzgewinnen oder mit Gewinnen für die Wirkungsfähigkeit des Staates. Wir müssen mit weniger Personal in Zukunft eine bessere Arbeit machen. Wir werden dafür bei uns selbst anfangen und müssen ganz klar in den Führungshierarchien und in der Arbeitsweise des Staates strukturelle Reformen einbringen. Wir müssen sagen, Bürokratieabbau ist nicht nur eine Floskel. Davor schaudert schon jeder, weil alle wissen, das ist in den letzten Jahren nicht richtig vorangekommen. Das wird nur dann gehen, wenn es strukturelle Reformen gibt. Wir werden die Zahl der Beauftragten des Bundes mindestens halbieren. Wir müssen über 10% Stellen einsparen in der Bundesverwaltung und wir müssen einfach eine funktionierendere Staatlichkeit organisieren. Das ist ein wichtiger struktureller Punkt und insgesamt müssen wir es schaffen, die Ressourcen und Leistungen des Staates auf das Wesentliche zu fokussieren. Wir wollen einen zielgenaueren Sozialstaat zum Beispiel. Das heißt, anders als die SPD uns da Angst machen will, natürlich nicht ein Sozialstaat, der nicht für die Bedürftigen oder Schwachen da ist, aber ein zielgenauer Sozialstaat, der zum Beispiel deutlich macht, wer in diesem Land arbeiten gehen kann, der muss arbeiten gehen. Deswegen wird eine der konkreten Maßnahmen sein, dass wir dieses ungerechte Bürgergeld abschaffen und durch eine neue Grundsicherung ersetzen.
Jetzt lesen wir ja im Entwurf für ein Wahlprogramm der Bundes-CDU, über den heute ja schon berichtet wird in den Medien. Wir lesen, dass die Asylpolitik an erster Stelle stehen soll. Wie wollen Sie das denn bei Ihnen im Land und in Ihrem Wahlkreis an die Menschen bringen, ohne dabei in den Jargon der AfD zu verfallen?
Also beide Befunde, Herr Sperling, teile ich nicht. Erstens steht die Asylpolitik nicht allein an erster Stelle, sondern die große Überschrift ist der Politikwechsel für Deutschland. Und wir diskutieren auch die Frage der besseren Ordnung, der Steuerung der Migration ja nicht aus einer Perspektive irgendwie nur von Skepsis gegenüber Migration, sondern vor allem aus der Frage einer funktionierenden Staatlichkeit. Für uns ist klar, ein Staat wurde gegründet, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Dazu gehört es, dass man seine Grenzen kontrollieren und schützen muss. Die Union hat dazu auch große Fehler gemacht. Die korrigieren wir, indem wir jetzt sagen, wir wollen und wir werden das auch in Regierungsverantwortung durchsetzen, Zurückweisungen konsequent an den deutschen Grenzen. Und dafür machen wir Vorschläge. Und insgesamt sehen wir haben ein Regierungsprogramm, das an Klarheit in der Sprache nichts vermissen lässt, das aber gleichzeitig nicht die Sprache nur von Emotionen und Faktenlosigkeit spricht, wie es die Sprache der AfD wäre.
Politische Beobachter sehen ja aber da immer wieder eine gewisse Schnittmenge zwischen CDU und AfD. Alice Weidel schlägt sogar schon in diese Kerbe und bezeichnet eine große Koalition von CDU und AfD als Wählerwillen. Da müssten Sie sich doch stärker abgrenzen wollen.
Den Eindruck habe ich überhaupt nicht und ich lasse mich auch in keiner Weise haftbar machen für solche offenkundig falschen Einordnungen politischer Beobachter. Da finde ich, sollten die ihre Urteilskraft danach schärfen, wenn man zu solchen Schlüssen kommt. Das hat nämlich mit der Lebensrealität nichts zu tun. Ich will aber gleichwohl differenzieren. Wir müssen im Umgang mit der AfD schon sehen, es gibt eine notwendige Unterscheidung zwischen den AfD-Wählern und den AfD-Funktionären. Ich finde nicht, dass man alle Wähler der AfD mit ihren Interessen jetzt pauschal aus dem politischen Diskurs ausschließen sollte. Viele wählen die AfD ja auch nicht aus Überzeugung, sondern weil sie von der Performance anderer Parteien enttäuscht sind. Denen müssen wir sagen, dass eine Stimme für die AfD eine verlorene Stimme ist, die nichts ändern wird, müssen ihnen aber auch Antworten in der Sache geben auf Themen, die sie bewegen, beispielsweise in der Migrationspolitik. Aber gleichzeitig bei dieser Offenheit in der Auseinandersetzung und in der Notwendigkeit, AfD-Wähler wieder zu überzeugen, gilt für uns aber, bei den AfD-Funktionären, da sieht es anders aus und da haben wir auch keine Klarheit, lassen wir auch keine Klarheit vermissen. In der Auseinandersetzung mit den AfD-Funktionären ist für uns klar, wer sich nicht abgrenzen kann von Extremisten, ist nicht besser als die Extremisten selbst.
Sagt Philipp Amthor, der heute von seinem Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern zum CDU-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt wurde. Essen wird teurer, Lebensmittel insgesamt und das heißt, wie überall sind auch in Niedersachsen immer mehr Menschen auf die Hilfe der Tafeln angewiesen. Die stoßen aber gerade an ihre Kapazitätsgrenzen. Viele Tafeln in Deutschland müssen ihre Lebensmittel rationieren. In Niedersachsen sieht es aber entspannter aus. Warum das so ist, dazu Nils Christoph.
Dass das so ist, dafür sorgen seit diesem Jahr zwei neue Verteilzentren, sagt Uwe Lampe, Vorsitzender des Tafellandesverbandes Niedersachsen-Bremen. In Börger im Emsland und in Springe in der Region Hannover können mehrere hundert Paletten Trockenware wie Nudeln oder Reis gelagert werden, aber auch Tiefkühlkost oder Kühlschrankware. In den Hallen werden jetzt auch Großspenden von Lebensmittelherstellern entgegengenommen. Das Essen wird von hier dann an die Tafeln weiterverteilt. Vorher konnten diese nur kleinere Spenden einsammeln. Das Land hatte die Verteilzentren mit 2 Millionen Euro gefördert. Allerdings gibt es auch in Niedersachsen immer mal wieder Aufnahmestopps oder Wartelisten, aber nur für kurze Zeit, sagt Lampe. Zum Beispiel, wenn Personal ausfällt. Im Augenblick hätten die meisten der 106 Tafeln aber alles im Griff.
Hohe Lebensmittelpreise. Was hier in Deutschland für diejenigen ein Problem ist, die wenig Geld haben, ist in Syrien aktuell für die Mehrheit der Menschen eine Frage des Überlebens. Denn bei aller Freude über den Sturz des Diktators Assad fragen sich viele, wie sie genug Lebensmittel bekommen können. Die Preise für alles Lebensnotwendige sind um ein Vielfaches gestiegen. Es gibt einfach nicht genug für alle. Auch die Hilfsorganisationen stehen vor besonderen Herausforderungen, nicht nur in Sachen Brot und anderen Lebensmitteln. Bei uns in Norddeutschland sammelt unter anderem die Deutsch-Syrische Gesellschaft aus Hamburg Sachspenden für Syrien. Und Tobias Lickes hat die Organisation für uns besucht.
Hassan Eid wischt sich den Schweiß von der Stirn. Zusammen mit seinem Freund Mohammad Al-Haji lädt er einige Rollstühle von einem Anhänger und schiebt sie in eine Lagerhalle. Die Rollstühle sind eine Spende und werden nach Syrien gebracht. Das Ende des Diktators war auch für den Syrer Hassan Eid eine große Freude.
Die beste positive Änderung ist, dass man Syrien betreten kann ohne Angst und ohne diese Last. Ich könnte verhaftet werden ohne Grund und dann sehe ich nie wieder das Licht.
Seit über 10 Jahren sammeln Hassan Eid und sein Verein jetzt schon Spenden für Syrien. Erst seit dem Sturz Assads können sie Spenden ins ganze Land bringen. Große Teile des Landes waren vorher von Assads Truppen besetzt und für die Helfer nur schwer zu erreichen. Die Infrastruktur ist in einigen Orten in Syrien seit dem Sturz des Diktators noch schlechter geworden.
Es fehlt an allem da und deshalb sind wir jetzt schnell dabei, neue Strukturen auch mit unseren Partnern vor Ort abzusprechen, was wird benötigt, was wollen wir haben.
Künftig müssen sie ein noch größeres Gebiet mit Spenden versorgen. Noch fehlt es an Helfern und Logistik vor Ort. Für Regine Kaltenbach, Syrien-Referentin von der Caritas International, sind es vor allem diese Fragen, die die Hilfsorganisationen in Deutschland und weltweit jetzt beantworten müssen.
Wird es Flugverbindungen nach Deutschland, nach Europa geben? Werden wir direkt nach Syrien Geld überweisen können? Werden die Sanktionen fallen? Na, da ist natürlich, hängt die Frage, die noch unklar ist, inwiefern jetzt die HTS weiterhin als terroristische Organisation gelistet wird.
Derzeit gibt es in dem Land weder eine Regierung oder eine funktionierende Verwaltung. Viele Menschen fragen sich, ob ihre Spenden im Moment überhaupt ankommen in Syrien. Janine Liedmeier von der Hilfsorganisation World Vision versichert.
Das ist immer die ganz große Frage, was kommt denn die Spenderinnen und Spender natürlich auch die ganze Zeit an uns haben? Wie kommt die Hilfe an? Wir schaffen auch über lokale Märkte tatsächlich Hilfsgüter oder Lebensmittel zu beschaffen und an die Stellen zu bringen, wo sie notwendig sind.
Hassan Eid und seine Helfer in Hamburg hoffen, dass in den kommenden Wochen viel gespendet wird, um möglichst vielen Menschen in Syrien zu helfen.
Das sind tatsächlich Tausende von Gefangenen, die jetzt befreit, die nicht einmal ihre eigenen Angehörigen mehr kennen, weil die so lange in Haft und so viel Folter und Leid erlitten haben. Die müssen auch versorgt werden.
Nach dem Sturz von Syriens Machthaber Assad stehen Hilfsorganisationen vor großen Herausforderungen. Tobias Lickes berichtete. Und jetzt ist es 14:52 Uhr.